künstlerische Prozesse den unternehmerischen Prozessen insofern ähnlich sind, als sie auch Prozesse unter hoher Ungewissheit sind. Also mir hat einmal eine Kunsthistorikerin hat mir mal erklärt, wenn ich am Beginn eines künstlerischen Prozesses schon weiß, was am Ende rauskommt, dann ist es Handwerk, dann ist es keine Kunst mehr.
Wir sind zurück mit einer neuen Folge Salon Froufrou, dem Podcast des U-Instituts. Ich bin Felix und habe heute Michael Faschingbauer zu Gast. Michael Faschingbauer ist Organisationsentwickler, Trainer, Berater, Autor und Experte für unternehmerische Expertise, insbesondere Effectuation. Effectuation ist eine unternehmerische Entscheidungslogik, die in Situationen der Ungewissheit eingesetzt werden kann und bildet ein Gegenstück zur traditionellen, zielorientierten Unternehmensführung. Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich da bin.
Sehr gerne. Ich starte den Podcast ganz gerne mit unserer Einstiegsfrage, nämlich mit einer Referenz zu unserem Podcast-Titel, nämlich Salon Froufrou. Du warst ja, glaube ich, selber schon mal in unseren Büroflächen in Berlin-Mitte. Und genau, in den 1920er Jahren war dort ein Tanzlokal des damals noch in der Friedrichstraße angesiedelten Nachtlebens dort ansässig und genau, das trug den Titel Salon Froufrou, weshalb wir den Podcast so genannt haben. Und meine Frage an dich wäre, wenn dein Business eine Bühnenshow wäre, wie würde diese Show heißen und welche Rolle würdest du dort spielen?
Tja, als Show, als Bühnenshow würde das wahrscheinlich einen Titel haben wie Das Ende der Planbarkeit oder so etwas wie Ziele stören, Ausrufezeichen. mein Job dabei ist wahrscheinlich einer, der ähnlich ist einem Hofnarren oder der Stimme aus dem Off, die ein Stück Dinge, die sehr plausibel sind, aber die nicht besonders gängig sind, dann einfach hörbar macht, sehbar macht.
Das finde ich ja interessant. Der Hofnarr kommt ja nur ab und an auf die Bühne für einen Gag und du meintest gerade, du redest eher aus dem Off. Das finde ich ja interessant. Ich habe dich jetzt immer als sehr präsent da wahrgenommen. Siehst du dich da anders?
Ach, ich denke, das ist durchaus eine Rolle, die viel an Einfluss hat. Ansonsten ja, muss ich nicht so sehr im Mittelpunkt stehen.
Oh, wie sieht denn dein Arbeitsalltag ansonsten gerade aus? Was hat sich so verändert in den letzten Monaten?
Ja, sehr viel online, Beratungstätigkeit online, Trainingstätigkeit online, Konzeptionstätigkeiten online. Also um dir einen Einblick zu geben, typischerweise würde ich jetzt zum Beispiel für ein mehrtägiges Effectuation-Seminar 2 Tage in Berlin, Wien oder Zürich verbringen im April. Stattdessen ist daraus geworden eine Workshop-Reihe mit 4 Halbtagen mit Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, gut aufgeteilt auf 4 Halbtage. Also da hat sich einfach sehr vieles verändert und es ist vielleicht manchmal etwas mehr online, als ich gerne hätte.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und wie hat sich denn durch Corona so der Umgang der Leute generell mit deinen Effectuation-Ansätzen verändert? Vielleicht kannst du in dem Punkt auch nochmal kurz darauf eingehen, was genau die Effectuation-Ansätze denn sind.
Sehr gern. Effectuation ist an sich abgeguckte Expertise abgeguckt bei sehr erfahrenen Entrepreneuren, Unternehmern, Unternehmerinnen. Was denen allen gemein ist, sie sind so ein Stück Experten für Handeln im Ungewissen oder Gestalten, dann, wenn ich nicht besonders gut planen kann. Ich denke, so die ganzen letzten Jahre war das ein Thema, ein wesentliches, oder war das ein Thema, das auch fasziniert und interessant ist. Was sich speziell jetzt im letzten Jahr verändert hat, ist, ich würde sagen, so spätestens nach den ersten Lockdown-Erfahrungen letztes Jahr im März, hat so ziemlich jeder und jede Person eine Referenz, was Ungewissheit wirklich bedeutet, ja, oder wie sich das anfühlt, wenn alle Pläne über den Haufen geworfen werden oder wenn plötzlich das Planen nicht mehr besonders gut funktioniert. Also das macht den Ansatz eigentlich für viele Bereiche, die jetzt nicht ursächlich was mit Entrepreneurship zu tun haben, sehr interessant.
Hm. Da würde man ja, genau, also du hast, ich stimme dir da total zu, dass wir alle, glaube ich, noch nie Unsicherheit so doll fühlen mussten wie jetzt im letzten Jahr. Hat das denn tatsächlich dazu geführt, dass mehr Unternehmen oder generell UnternehmerInnen also stärker auf dich zukommen, um bei dir Hilfe zu suchen, wie man jetzt am besten effectuation-mäßig mit der Situation umgeht?
Ach, also das Thema ist tatsächlich eines, das gut nachgefragt ist, so über das letzte Jahr, weil man natürlich an verschiedensten Stellen nach Möglichkeiten sucht, damit umzugehen, das Planen nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Und trotzdem der Anspruch da ist, ja, was kann ich tun und in solchen Situationen, was kann ich tun, wenn die Pläne nicht aufgehen und ich trotzdem unter Entscheidungsdruck stehe, ja.
Und was sind die zentralen Prinzipien der Effectuation? Nach welchen Fragestellungen oder Thesen orientiere ich mich da als Unternehmer oder Unternehmerin?
Naja, die Schwierigkeit, die ich habe, wenn Planer nicht mehr funktioniert, also wenn Vorhersage nicht mehr funktioniert, dann muss ich Dinge gestalten, tun, die ich unter Kontrolle habe. Also die ich steuern kann, auch wenn ich nicht weiß, wie es wird. Das beginnt beim darauf schauen, mit welche Mittel stellen wir zur Verfügung. Was kann ich nutzen, um Zukunft daraus zu gestalten? Das sind so Dinge wie Antworten auf Fragen, wer bin ich, was weiß ich, wen kenne ich, was sonst noch habe ich, um Zukunft zu gestalten. Das wäre so ein erstes Prinzip der Mittelorientierung. Als nächstes habe ich keine Kontrolle drüber automatisch, wenn ich nicht planen kann, was denn das Ergebnis meiner Vorhaben sein wird. Also so ein smartes, klares Ziel zu setzen und zu überlegen, wie ich dort am besten hinkomme. Das macht relativ wenig Sinn, wenn es sehr unsicher ist. Stattdessen macht es Sinn, darüber nachzudenken, was bin ich denn bereit aufs Spiel zu setzen? Was wäre denn mein leistbarer Verlust? Im Gegensatz zu, was ist denn das schönste Ziel, das ich mir vorstellen kann? Also ein zweites Prinzip. Ein weiteres Prinzip betrifft so den Umgang mit unerwarteten Dingen. Dingen, die, wo sich Bedingungen verändern, wo Überraschungen passieren. Da würde Effectuation dazu raten, Unfälle, Zufälle, das Unerwartete möglich als Hebel zu nutzen, anstelle zu versuchen, den Zugfall akribisch auszugrenzen. Also wenn ich dann einmal meine Ziele flexibel halte und mit den Mitteln, die ich habe, agiere, dann helfen mir die Zufälle festzulegen, was sind denn überhaupt sinnvolle Ziele für mich. Und so als viertes Prinzip möchte ich noch nennen, die Frage, wie kann ich die ins Boot kriegen, die früh bereit sind mitzumachen, wenn ich was Neues angehe. Also ich arbeite mit Freiwilligen, mit Partnern, mit denen, die bereit sind, einen Beitrag zu leisten, wenn viele andere vielleicht noch nicht mitmachen würden.
Genau, ich kannte die Prinzipien natürlich auch schon. Im U-Institut arbeiten wir ja auch viel mit dir zusammen in diversen Workshops bei unterschiedlichen Projekten. Und es ist ja auch tatsächlich ein schon relativ breitflächig, zumindest in der Kultur- und Kreativwirtschaft, so verinnerlichte Art und Weise, Business zu gestalten oder Entrepreneurship zu gestalten. Ich würde dich ganz gerne noch fragen, was glaubst du denn, als eine etwas fast schon philosophische Frage, woher kommt denn die Obsession von uns als Menschen mit dieser Zielorientiertheit, die ja so ein bisschen das Gegenstück der Effectuation darstellt. Also woher kommt das?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass Ziele einfach funktionieren. Also Ziele finde ich super, wenn die Aufgabenstellung nicht zu komplex ist, wenn die Rahmenbedingungen einigermaßen planbar sind. Also, und das trifft für ganz viele unserer Alltagssituationen zu. Man sagt ja oft, die Welt ist VUCA geworden, also volatil, ungewiss, nicht mehr planbar. Ich denke, das stimmt nur zu einem Teil. Ganz viele Bereiche in unserem Alltag haben wir nach wie vor weit genug unter Kontrolle, dass wir gültig vorhersagen können, was wir tun müssen, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Ein relativ junges Phänomen im Alltag ist, dass wir an vielen Stellen nicht mehr sagen können, was müssen wir jetzt tun, damit wir in Zukunft erfolgreich sein. Also wo die Ungewissheit relativ hoch ist, da übertragen wir halt sehr oft die Ratschläge, Empfehlungen, die in den planbaren Kontexten wunderbar funktionieren, nämlich Ziele zu setzen, auf solche Situationen. Das ist dann auch schlüssig mit der, ja, eigentlich der günstigen Ecke in der Ratgeberliteratur. Die hat fast eine Obsession zu klaren Zielen und auch in Organisationen, in Firmen, Unternehmen bewährt sich für viele Fragen das Ziele setzen und hinterher Ziele überprüfen sehr gut, was ein Stück auch erklärt die Hilflosigkeit dann an den Stellen, wo das nicht der Fall ist, weil es die Kontextbedingungen nicht hergeben.
Genau, was macht denn das mit uns? Also du hast natürlich recht, dass bei weniger komplexen Fragestellungen oder Prozessen oder was auch immer ist natürlich Ziel und dann Zielkontrolle gar nicht so schlecht. Aber was für negative Auswirkungen hat denn das auch durchaus?
Wenn alle Parameter so sind, dass ich mir ein klares Ziel setzen kann und das auch erreichen kann auf direktem Weg und sich unterwegs nicht allzu viel ändert, haben die ja eine unheimlich fokussierende Funktionsziele. Also es macht mich, ja, wie das Wort schon sagt, zielstrebig und ohne viel nach links und rechts zu schauen, kann ich mich sogar mit anderen koordinieren und sagen, okay, wir treffen uns zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort mit einem bestimmten Ergebnis. Sobald jetzt unterwegs Dinge passieren, die es schwierig machen, dieses Ziel zu erreichen, tue ich mir schwer, mich zu orientieren. Also es ist ja für jedes Ziel, wenn ich mich mal damit angefreundet habe, wenn ich mich mal mit diesem Ziel sehr stark beschäftigt habe, ist es schwer, mich dort wieder zu lösen und ein neues, vielleicht viel leicht erreichbares Ziel festzusetzen. Und was ich auch tue, wenn ich ein klares Ziel setze und direkt darauf gehe, ist, dass ich links und rechts vom Weg viele Dinge ausblende, die vielleicht gute Gelegenheiten sein könnten, die ich dann nicht mehr sehe, wenn ich zu stark auf mein Ziel fokussiert bin. Aber ja, also der Anspruch, doch einfach den Blick ein Stück weiter zu machen, ist gar nicht so leicht einzulösen. Also es braucht schon einen bewussten Akt, wenn ich mal implizit oder explizit so eine Zielvorstellung habe, mich von der wieder zu trennen unterwegs.
Was glaubst du, das hatte ich ja eben schon angesprochen, du arbeitest sehr viel mit uns zusammen, besonders mit unseren UnternehmerInnen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, die in unserem Netzwerk sind. Viele von denen machen ja schon ganz unbewusst so die Effectuation-Ansätze, nutzen sie schon ganz implizit sozusagen bei ihrem unternehmerischen Dasein. Was glaubst du, woran liegt das? Warum sind gerade kreative Köpfe geradezu dafür veranlagt oder werden vielleicht in diese Rolle auch reingedrückt, mehr mittelorientiert vorzugehen beim Gründen?
Also zunächst mal absolut, Menschen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft liegt das in der Regel nahe oder näher als Leuten, die anders sozialisiert sind. Das liegt zum Beispiel daran, dass künstlerische Prozesse den unternehmerischen Prozessen insofern ähnlich sind, als sie auch Prozesse unter hoher Ungewissheit sind. Also mir hat einmal eine Kunsthistorikerin hat mir mal erklärt, wenn ich am Beginn eines künstlerischen Prozesses schon weiß, was am Ende rauskommt, dann ist es Handwerk, dann ist es keine Kunst mehr. Also das wäre so eine mögliche Erklärung dafür. Ja. Und in ihrem Streben, bei dem, was Leute aus der Kultur- und Kreativwirtschaft typischerweise machen, machen sie sich auf den Weg nach neuen Ufern. Also da geht es meistens nicht um eingetretene Pfade, sondern um neue Ufer. Und das sind per se Wege, die direkt ins Ungewisse führen und die damit auch das fördern, dass ich mit der Zeit eine gewisse Ungewissheitskompetenz mir aneigne. Also mir leichter tue dann, mit unternehmerischer Expertise an Dinge anzugehen.
Ich hatte auch dazu noch das Gefühl, dass wenn du deine Workshops gibst, dass es oft für die Teilnehmenden fast wie so ein auch ein positives Erlebnis ist zu hören, dass die Art und Weise, wie man auch ein Unternehmen aufbauen und führen kann, dass das einen Namen hat und dass es sozusagen legitim ist. Das ist zumindest so ein Eindruck, den ich oft bekommen habe. Siehst du das auch so?
Ach, absolut, absolut. Wir haben ja für ganz viele Dinge die mit Zielorientierung zu tun haben und Planung zu tun haben, haben wir viel an Sprache. Und da hat man mit der Zeit das Gefühl, so macht man das. Ja, man muss doch klare Ziele haben, man muss doch genau planen und dann seine Pläne umsetzen. Wenn dann jemand daherkommt und sagt, es ist vielleicht kompetenter am Anfang von etwas Neuem, auf die zu klaren Zieldefinitionen zu verzichten und etwas weniger zu planen und stattdessen etwas mehr ins Ungewisse reinzuhandeln, Partnerschaften einzugehen und so weiter. Ja. Also wenn ich das erkenne, dass das ein Zeichen von Kompetenz ist und nicht einfach nur wenn das nicht einfach nur Wursteln ist, dann unterstützt mir das natürlich, weil dann kann ich das bewusster machen.
Effectuation ist ja das unternehmerische Handeln in Zeiten der Unsicherheit. Gibt es aber auch sowas wie ein Maximum an Unsicherheit, wo man sagen würde, darüber hinaus verträgt selbst das Effectuation-Prinzip keine weitere Unsicherheit mehr?
Also mit Effectuation geht es um Gestalten unter Ungewissheit, Unsicherheit. Und es funktioniert sogar dann, wenn ich gar nichts mehr vorhersagen kann. Da hat es durchaus viel an Möglichkeiten. Wo es schwierig wird, ist, wenn einfach nur Chaos herrscht, dem ich ausgeliefert bin. Wenn wir zum Beispiel uns überlegen, wie war das in den ersten Lockdown-Tagen letztes Jahr? Also wie uns das sozusagen Pandemie kalt erwischt hat und wo es vielleicht für viele darum ging, zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt meine Rechnungen zahlen in den nächsten Tagen und Wochen, wenn plötzlich mein ganzes Geschäft wegbricht oder so. Ja? Oder wenn das Haus brennt und ich schnell reagieren muss. Ja? Dann werde ich mit Effectuation und Aushandeln von Zukunft zunächst nicht mal besonders weit kommen. Also da braucht es andere Dinge dann. Da braucht es ein Feuerwehreinsatz ist ja keiner, in dem wir mittelorientiert aushandeln, wie wir vorgehen können, sondern da hilft es, wenn ich schnell mal Entscheidungen treffe und loslege. Schwierig ist es auch, wenn ich sage, ich gehe von vornherein immer von einem Wir aus. Effectuation ist also etwas, das beginnt bei einzelnen Personen, die ins Ungewisse reinhandeln und andere ins Boot holen. Also da entsteht das Wir erst.
Im Moment scheint ja auch die Politik etwas zu straucheln, wenn es darum geht, wie kriegen wir jetzt eigentlich die aktuelle Situation unter Kontrolle. Und dann habe ich erstmal gedacht, im Grunde handeln sie vielleicht zu zielorientiert und die Situation gerade ist irgendwie zu unsicher, als dass das Sinn macht. Da habe ich mir gedacht, aber vielleicht handeln sie auch gerade total mittelorientiert und vielleicht ist das das Problem. Wie schätzt du das gerade ein? Ist die Politik gerade ziel- oder mittelorientiert unterwegs?
Spannende Frage. Ich denke, da kann ich, ich bin ja Österreicher, da kann ich so die österreichische Politik und die deutsche Politik durchaus als ähnlich sehen. Was ich vor allem sehe, ist so die kleine Schwester von Effectuation. Das ist Improvisation an vielen Stellen. Mhm. Improvisieren tue ich dann, wenn die Ungewissheit dadurch entsteht, dass ich schlicht und einfach keine Zeit habe zu planen. Und wenn ich dann mit durchaus engen Zielsetzungen, so wie das jetzt bei der Pandemiebekämpfung, also vor allem die Indizes tief zu halten, mit diesen Zielsetzungen arbeite und dann eben, was mir gerade an Mitteln zur Verfügung steht, nutze, um diese Ziele zu erreichen, dann ist das vor allem Improvisation, würde ich sagen. Ich denke, es macht Sinn, darüber nachzudenken, an welchen Stellen könnte man Mittel, die verfügbar sind, ja, in Form von Kompetenzen, in Möglichkeiten, die Bevölkerung mitbringt, in Möglichkeiten, die Experten, Expertinnen aus unterschiedlichsten Feldern mitbringen, ja, durchaus mittelorientierter an die Pandemiefragestellungen heranzugehen auch.
Ja, das habe ich auch das Gefühl. Gerade so in den letzten Monaten hat man das Gefühl, man hat irgendwie alle Gesichter im Fernsehen schon 3000 Mal gesehen und es müsste ja eigentlich auch mal ein paar andere Leute geben, die sicherlich auch sinnvollen Input dazu geben könnten, wie man jetzt mit der Situation am besten umgeht. Da habe ich mir jetzt gerade noch die Frage gestellt, welche Umstände oder Entwicklungen werden denn gerade erfolgreich als Hebel für Innovationen genutzt und welche Chancen werden gerade verpasst? Also das Letztere wäre ja vielleicht sogar schon ein Indiz für genau die Frage mit den Gesichtern, die man sehr viel im Fernsehen sieht, die Expertise. Aber welche Umstände oder Entwicklungen werden denn gerade erfolgreich als Hebel für Innovationen genutzt?
Also da fallen mir ein paar Bereiche ein dazu. Wenn ich auf Unternehmen drauf schaue, da ist es in vielen Organisationen ganz ausgezeichnet gelungen, das letzte Jahr zu nutzen, um Dinge, die viele, viele Jahre nicht möglich waren, relativ schnell in die Normalität zu bringen. Also es ist völlig normal, dass auch in kleinen und großen Unternehmen, dass aus dem Homeoffice heraus gearbeitet wird, dass viele der Prozesse digitalisiert wurden, und das wird auch, ja, das wird auch nicht mehr an vielen Stellen nicht mehr rückgängig gemacht werden voll. Ja. Dann habe ich fantastische Dinge gesehen, die aus der Kultur kamen, aus der Kreativwirtschaft kamen. Ja. Und da kann man differenzieren jetzt. Da kann man sagen, so bei manchen Dingen hat man versucht, dasselbe zu machen wie vorher. Und so ein Stück so mit einer Entschuldigung halt nur ein Stück schlechter, weil es im Netz passiert, und deswegen muss es günstiger sein. Ja. An anderen Stellen habe ich wieder gesehen, es sind auch in Kultur und Kreativwirtschaft oder wird es auch in Kultur im engeren Sinne, sind Formate entstanden, die machen sich das Neue zu eigen. Die sagen, okay, wenn ich früher Theater gemacht habe, dann kann ich nicht einfach weiter Theater machen, indem ich Theater jetzt streame, sondern es braucht neue Erzählformate zum Beispiel. Mhm. Da gibt es einerseits sehr spannende Beispiele dafür, andererseits wieder welche, wo man denkt, okay, dasselbe, aber leider schlechter, weil im Netz. Wo ich das Gefühl habe, dass wirklich viel versäumt wird, ist im schulischen Bereich. Also wenn ich mir, meine Tochter ist jetzt gerade im Abiturjahr, da scheint bei vielen Personen immer noch die Haltung da zu sein, wir warten besser, bis es vorbei ist und wir wieder so tun können wie vorher. Also ich glaube, da werden wirklich Chancen verpasst.
Dann wären wir auch schon bei unserer letzten Frage angelangt. Was würdest du sagen, ist die Essenz, was du im vergangenen Jahr gelernt hast?
Ja, ich denke, ein Stück schwer zusammenzufassen fast. Ja. Also eines, was ich gemerkt habe, ist, dass ich Geduld gelernt habe an vielen Stellen. Verglichen mit den vielen Anreisen, mit den vielen persönlichen Interaktionen. Ich merke schon, es wird langsam lang, darauf zu warten, wieder einfach ganz normal einen Kaffee trinken zu können, gehen zu können, was essen gehen zu können, in ein Theater gehen zu können. Also die Eintönigkeit nervt ein Stück, Kultur fehlt. Andererseits habe ich das Gefühl, ich habe ganz viel darüber gelernt, wie was denn tatsächlich alles, worauf man draufkommt, wenn man ein Stückchen dranbleibt beim neue Formen finden. Ja. Also wie viel man lernen kann, wenn man über dieses erste schnelle Lernen drüber geht, wenn man wo dran bleibt, wenn man sagt, okay, jetzt haben die Situation hat sich vielleicht dauerhaft geändert. Was wäre denn eine noch konsequentere, direktere Auseinandersetzung damit? Was entsteht, wenn ich mir jetzt noch mit anderen Leuten drüber unterhalte? Was entsteht, wenn wir versuchen, was co-zu-kreieren an Formaten, die vorher nicht da waren? Also da merke ich einfach, so viel, wie ich im letzten Jahr dazugelernt habe, das kenne ich aus anderen Jahren eigentlich nicht. Ja. Obwohl ich immer innovationsnah gearbeitet habe.
Ja, lieber Michael, danke, dass du heute da warst in unserem Podcast. Hast du noch etwas, was du anfügen möchtest?
Ja, vielleicht den Aufruf dazu oder die Idee, ja, also bewusst in den Alltagssituationen jetzt zu schauen, okay, was kann ich tun? Wenn ich mal nicht versuche, von Anfang an klare Ziele zu setzen, sondern wenn ich drauf schaue, was mir jetzt zur Verfügung steht und was ich daraus machen kann. Das könnte man eigentlich heute am Abend schon beim Kochen beginnen. Vielleicht vorher nicht überlegen, was möchte ich essen, sondern vorher den Blick in den Kühlschrank und schauen, was ist da, was kann ich daraus machen. Ich denke, in den ungewissen Zeiten, in denen wir unterwegs sind, fällt uns vieles leichter, wenn wir einfach diese Ungewissheitskompetenz und diese Kompetenz mit den Mitteln, die ich habe, etwas Sinnvolles zu machen, wenn wir die einfach konsequent schulen und trainieren.
Ich danke dir, dass du heute da warst in unserem Podcast und an alle, die zugehört haben, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Herzlichen Dank und tschüss.